Wir sind in der Apostelgeschichte am Ende von Kapitel 2. Und ich möchte uns heute lesen von Vers 44 bis 47, dann aber von Kapitel 3, von 1 bis 11 dazu. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volke. Der Herr aber tat täglich solche hinzu, die gerettet wurden, und zwar zur Gemeinde. Petrus aber und Johannes gingen in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels, welche man die Schöne nennt, hinsetzte, damit er von denen, die in den Tempel hineingingen, ein Almosen erbitte. Als dieser Petrus und Johannes sahen, die in den Tempel hineingehen wollten, bat er sie um ein Almosen. Petrus aber samt Johannes blickte ihn an und sprach: Sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und wandle. Er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Und alsbald wurden seine Füße und seine Knöchel fest. Er sprang auf und konnte stehen, ging umher und trat mit ihnen in den Tempel, wandelte und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte. Und sie erkannten, dass es der war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über dem, was ihm widerfahren war. Der sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk von Erstaunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Wir haben hier zwei sehr wichtige Dinge. Und ich denke, wenn wir heute Abend diese zwei Themen betrachten, dann sind wir mittendrin in einer Thematik, die die Bibel die Heilsgeschichte nennt. Wir haben es hier von der Gütergemeinschaft. Ich habe mich lange genug in Kreisen bewegt, die Gütergemeinschaft praktizieren. Und wir haben hier kranke Heilung. Ich habe mich auch lange genug in Kreisen bewegt, die kranke Heilung teilweise nebenbei, teilweise aggressiv gepredigt haben. Beide Dinge können gefährlich werden, auch für einen normalen Gläubigen. Es ist hier ein ganz kitzliges Gebiet. Und aus dem Grund möchten wir beide Dinge, was die Bibel über Gütergemeinschaft sagt, was die Bibel über kranke Heilung sagt, einfach ganz sachlich, nüchtern untersuchen. Wenn man das liest, in Apostelgeschichte 2, ab Vers 44, da könnte man denken, das ist der Idealzustand, alle Gläubige sind zusammen, alle haben alles gemeinsam. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man Anfechtung hat, wenn man im Beruf Schwierigkeit an das drückt, dann kommt manchmal so der Gedanke auf, ach, wäre das schön, wenn nur Gläubige beieinander wären, wir hätten eine Firma, wo nur Gläubige sind, und ein Dorf, wo nur Gläubige wohnen, und dieser ganze Druck der Welt wäre weg. Schau, der Grund, warum es im Mittelalter die Klöster gab. Nur das Problem, wer die Kirchengeschichte kennt, weiß, die Sünde ging mit in die Klöster, und zwar mitten hinein. Das heißt, auch dieser Gedanke der Gütergemeinschaft, dieser vielleicht tiefste Form der Gemeinschaft, die hier die Bibel zeigt, wo dann wirklich diese Normen, die man heute in der westlichen Welt hat, aufgehoben sind, ist sicher etwas Schönes. Aber das ist ja nicht unser Problem. Sondern wir möchten ja wissen, auch für die heutige Zeit, fürs Jahr 1995, was denkt Gott? Wie denkt er? Ist es biblisch, Gütergemeinschaft zu haben? Oder ist es biblisch, eher zu leben, wie der normale Bürger lebt? Das ist wichtig für einen Gläubigen. Vor allem ist interessant, es ist sicher, in Anführungszeichen, biblisch, ist ja vieles biblisch, dass zum Beispiel Gütergemeinschaft praktiziert wurde. Und hier haben wir jetzt einen Punkt, einen ganz nüchtern sachlichen Punkt, wo man heilsgeschichtlich untersuchen muss, wie sieht Gott Gütergemeinschaft? Das ist eine heilsgeschichtliche Sondersituation, die in Apostelgeschichte 4, Vers 32 wieder erscheint. Es heißt dort, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei. sondern alles war ihnen gemeinsam. Und wir sind hier aber mittendrin, nicht in der normalen Gemeindezeit, sondern der Vers drauf steuert die Aussage, mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Es heißt, zu Beginn der Gemeinde, auch als die Gemeinde diese erste Zeugenfunktion hatte, da war von Gott her, war es gegeben, da war es auch biblisch, war es auch der Wille Gottes, dass hier Gütergemeinschaft geschah. Das war richtig. Hier wurde das von Gott benutzt, auch als Zeugnis der Welt gegenüber, auch der jüdischen Welt gegenüber. Aber jetzt kommt eben das, wo man die Bibel untersuchen muss. Wenn ich wissen will, was mit Gütergemeinschaft eigentlich los ist, dann muss ich die Bibel immer untersuchen in allen Stellen. Da fällt auf, wenn man Apostelgeschichte weiterliest, wir werden darauf kommen dann, in Apostelgeschichte 8, die ersten 5 Verse. Saulus aber hatte seiner Hinrichtung zugestimmt und es entstand an jenem Tage eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Landschaften von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Das ist jetzt eine hochinteressante Stelle. Das heißt, Gott gibt der Urgemeinde zu Beginn auch als Zeugnis Gütergemeinschaft. Aber an einem bestimmten Punkt zerschlägt Gott persönlich, indem er Verfolgung zulässt, diese Gütergemeinschaft. Er lässt es zu, dass die Feinde diese Form der Gemeinschaft zerschlagen dürfen durch Verfolgung. Wenn man näher liest, diese Verfolgung hat bewirkt, dass die Apostel und auch dann zum Beispiel der Philippus, der ja zu den Evangelisten zu zählen ist, dass sie hingingen und Christus predigten. Das heißt, hier war die Gemeinde in der Gefahr, dass sie genau das macht, was ich auch gerne machen würde. Dass man sich als Gläubige zurückzieht, abschottet, sein Leben lebt und einfach, ich sage es einmal vorsichtig, auch die Erlösung genießt. Und genau das will Gott nicht. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind hier nicht im Erholungsheim, sondern wir sind im Krieg, sagt die Bibel. Es ist geistlicher Krieg an allen Fronten, rundum. Und in dem Moment, wie sich ein Gläubiger, wie jemand benimmt, der einen Ausflug macht, dann ist er schon gefährdet. Ein Gläubiger ist immer ein Krieger und ein Sklave Jesu Christi. Und Gott geht jetzt einfach hin und lässt es zu, dass diese Gemeinde verfolgt wird und die Apostel werden hier letztendlich, also ich muss nochmal sagen, die Apostel sind ausgenommen, Entschuldigung. Die anderen Gläubiger werden zerstreut, die Apostel bleiben zurück, um das Zeugnis aufrechtzuerhalten und der Rest der Gläubiger wird zerstreut, auch die Evangelisten wie in Philippus. Und dann passiert es plötzlich, jetzt wird das Evangelium hinausgetragen, was vorher nicht war. Und man sieht hier, wie die heilsgeschichtliche Sondersituation der Gütergemeinschaft nur zeitlich begrenzt war. Ich kenne die evangelische Bruderschaft, die praktizieren das ja. Da geht es so weit, dass sie die gleiche Gelübde haben wie ein Mönch. Ich denke, es ist Gehorsam, Armut und Keuschheit. Aber wenn man es mal näher ansieht, was da dahinter steckt, ist es eine sehr problematische Sache. Ich denke, der normale Gläubige, von dem geht die Bibel aus und sagt, er ist als Mann und Frau geschaffen und der Normalzustand der Gläubige ist einfach, dass er normal lebt, von Gütergemeinschaft in dem Sinne, redet auch der alte Bund, vor allem aber auch die Bibel außerhalb von der Apostelgeschichte so gut wie nicht. Das heißt, die Gütergemeinschaft und auch diese Form, wie sie die Täufer zum Beispiel hatten in den hutterischen Bruderhöfen, ist sicher nicht der Normalzustand der Gläubigen. Es ist ganz einfach. Ihr alle habt zu Hause, denke ich, irgendwo eine Packung Salz. So ungefähr sind die Gläubigen, wenn sie zusammen sind. Ein Salzpack. Aber dass die Wirkung des Salzes aufgeht, dazu wird das Salz gestreut. Zum Beispiel die Speise, es geht auseinander. Es wird benutzt und so ist der Gläubige. Der Gläubige inmitten dieser Welt ist das Salz der Erde, sagt der Herr Jesus. Das ist letztendlich unsere Funktion, Salz zu sein. Wisst ihr, Geschwister, und die heutige schwärmerische, missionarische Bewegung, die durch die Charismatiker, aber auch durch die Evangelikalen aufgekommen ist, die hat ein falsches Bild der Aufgabe der Gläubigen gegeben. Man hat das Bild gebraucht, wie wenn der Gläubige nur eine Missionsmaschine wäre. Wenn der Gläubige keine Aufgabe hätte, als zu missionieren, zu evangelisieren. Und genau das lehrt die Bibel nicht. Natürlich hat der Gläubige den Auftrag, hinzugehen. Natürlich hat er den Auftrag, Zeuge Jesu Christi zu sein. Aber der Gläubige hat auch den Auftrag, Salz zu sein und Licht zu sein. Es ist nicht nur wichtig zu missionieren, sondern es ist auch wichtig, was wir sind als Gläubige. Auch unser Platz. Manchmal ist es nur wichtig, dass Gläubige da sind, um den Zerfall aufzuhalten. Epheser 3 geht sogar so weit, dass der Gläubige eine Rolle hat, der himmlischen Welt ein Schauspiel zu bieten. Das sind Dinge, wo man einfach die Rolle des Gläubigen richtig sehen muss von Gott her. Natürlich der große Auftrag der Evangelisation, der Mission, die Menschen zu erreichen für unseren Herrn Jesus Christus. Aber auch die Salzfunktion. Und um die ausüben zu können, ist es einfach normal, dass man manchmal als Gläubiger allein irgendwo steht. Und da wird dann manchmal, schöne Gemeinschaft muss aufgelöst werden, um der Aufgabe gerecht zu werden. Ich hatte Zeiten, da hatte ich nicht nur einen Kollegen, der gläubig war. Ich hatte aber auch Zeiten, da war ich ganz allein. Und es gab auch Zeiten, wo ich wieder froh war, wenn ich allein war. Weil ich einfach gesehen habe, da war ein riesen Problem. Mir wurde teilweise sogar zum Anstoß. Weil wir einfach zu sehr die Köpfe zusammengestrickt haben, uns ausgetauscht haben und teilweise unsere Rolle, wir gingen eher verlustig, weil wir einfach zu viel beieinander waren. Das Salz war zu gehäuft. Und dann hat der Herr immer so gemacht, dass er zerstreut hat. Ich habe es immer wieder erlebt, ich habe heute gar keinen Gläubigen mehr, sind alle weg. Der Herr hat sie immer wieder weggeführt. Und dann bist du immer wieder allein in deiner Salzfunktion. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die der Gläubige hat. Und das sieht man auch hier. Zum Beispiel Philippus begegnet uns dann jetzt in Apostelgeschichte 21, Vers 8, nicht, indem er hingeht und mit den Gläubigen, die er jetzt hier getroffen hat, praktisch wieder eine Gütergemeinschaft bildet, sondern macht etwas ganz anderes. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Was hat er gemacht? Was ganz Normales. Er hat einen eigenen Hausstand gegründet. Und ab diesem Zeitpunkt begegnet uns das letztendlich auch in der Bibel, dass der Gläubige normal lebt in Hausständen, das heißt in seinem eigenen Haushalt. Und die Gütergemeinschaft ist eine Sondersituation, die sicher auf dem Missionsfeld oder auch in meiner Verfolgung oder in besonderen Situationen von Gott einmal wieder gegeben werden kann, wo es einfach nötig ist, so etwas zu tun. Aber im Normalfall ist der Gläubige genauso wie die anderen Menschen ihre ganz normale Situation, wo er dann eben hier beweisen kann, dass er Salz dieser Erde ist. Und es geht ja hier um die Güter. Ich denke, man muss hier einfach vorsichtig sein. In 1. Korinther 7 zum Beispiel wird auch nochmals in Bezug auf den Stand ausdrücklich betont, dass zum Beispiel es Gläubige gibt, die haben ein Charisma, eine Gnadengabe. Und ich sehe hier viele Leute mit einer Gnadengabe. Wisst ihr, was hier für Gnadengaben hat? Ich habe zum Beispiel eine Gnadengabe, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe die Gnadengabe der Ehe. Die Bibel lehrt, dass die Ehe ein Charisma ist, in 1. Korinther 7. Sie lehrt aber, dass es auch Menschen gibt, die das Charisma haben, ledig zu bleiben. Die Begnadigung vor Gott, die können das aushalten, für die ist es normal. Die können Gott so am besten dienen. Die anderen können Gott nur dienen, wenn sie verheiratet sind. Und so sagt die Bibel, hat jeder seine Gnadengabe von Gott. Von Gott Charisma, das heißt, hier eine Begnadigung, in einem bestimmten Stand zu leben. Aber nirgends taucht die Gütergemeinschaft als Normalzustand auf. Also haben wir hier eine Sondersituation in der Heilsgeschichte. Es geht ja hier nicht nur um die Form des Zusammenlebens, sondern um Güter. Ich arbeite auf der Bank und ich weiß, was Güter sind. Ich erlebe gerade, was Güter sind. Ich habe keine Ruhe Tag und Nacht, bloß wegen dem elenden Geld. Wenn es ums Geld geht, dann spielen die Menschen verrückt. Da könnte ich ein Buch drüber schreiben, nur was ein Mensch macht, wenn es um Geld geht. Und hier ist was Interessantes. Jetzt sagt die Bibel praktisch, der Gläubige geht nicht hin und bildet Gütergemeinschaften, sondern der Gläubige entwickelt von der Erlösung her eine ganz bestimmte Art, mit Gut und mit Gütern umzugehen. Das ist jetzt einmal ganz wichtig. In 1. Korinther 16, Vers 1, da heißt es, was aber die Sammlung für die Heiligen anbelangt, so handelt auch ihr so, wie ich es für Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder unter euch etwas beiseite und sammle, je nachdem es ihm wohlgeht. Und hier haben wir jetzt einen ganz entscheidenden Punkt. Der Zehnte ist sicher eine gute Regel, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Ist der Zehnte eine gute Regel? Aber der Zehnte ist nicht Lehre der Apostel. Der Zehnte ist alttestamentlich. Das Problem ist ja ganz einfach. Der Zehnte ist sicher eine Regel, aber Gott sagt im Neuen Testament, dir gehört gar nichts mehr. Sondern du gehörst mir. Das ist der Unterschied. Manche denken, mit dem Zehnten habe ich Gott zufriedengestellt. Ich weiß einen Fall, wo jemand zum Missionsleiter kam und brachte ihm Geld. Und der Missionsleiter hat zu ihm gesagt, behalt doch dein Geld. Gott will nicht dein Geld, Gott will dich. Und das ist manchmal gut. Wenn man sich bewusst ist, im Neuen Bund ist der Zehnte nur eine Regel, die man benutzen kann, alttestamentlich, aber kein Befehl für den Neuen Bund, sondern der Zehnte ist ein Maßstab. Aber in Wirklichkeit gehört Gott alles. Ich bin nur ein Verwalter. Jetzt kommt da was, das befreiend wirkt. Es ist ja vor allem inzwischen üblich geworden, dass die Missionszentren, vor allem, und das ist ja hochinteressant, nicht die Leute, die wirklich missionieren, sondern oft die Leute, die hier im Inland, ich sag's mal hart, wirklich einen Wirbel veranstalten, hier werden die Gläubigen regelrecht ausgenommen. Anders kann man das nicht mehr nennen. Es geht inzwischen so weit, also für mich unfassbar, dass Gläubige hingeht, wenn jemand in die Seelsorge geht, dann muss er zahlen dafür. Ich warte darauf, dass dann in die Gemeinde die Eintrittskarte kommt. Das ist dann das Nächste. Das ist eine Schande fürs Reich Gottes. Eine absolute Schande. Das Gleiche, es ist eine Krankheit ausgebrochen unter den Gläubigen. Das ist die Krankheit der Schulung. Das ist die Gläubige nur noch beschäftigt, sich zu schulen. Und inzwischen ist es so weit, es gibt nur noch Seminare. Wo du hinguckst, wenn ich Post sehe, was bei mir ins Haus reinflattert, Seminar und Seminar und Seminar und inzwischen, kaum fassbar. Auch die bibeltreue Gemeinde verlangt Geld für Seminare. Und hier entwickeln wir eigentlich eine Kultur, die geistlich gesehen was Schlimmes ist. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Und der Herr sorgt dann für seine Leute. Das ist ein altes biblisches Prinzip. Aber hier haben wir ein Problem, wo die Bibel ganz einfach sagt, gib du je nachdem, wie es dir wohl geht. Das kann beim einen weniger wie der Zehnte sein, das kann beim anderen mehr wie der Zehnte sein. Wisst ihr, dann kommt dieser Druck weg. Ich habe Gläubige erlebt, die waren in Nöten. Und die haben sich dann fast noch innerlich zerfleischt, nur um dieser Form des Zehnten gerecht zu werden. Das ist nicht biblisch. Sondern die Bibel sagt ganz klar, je nachdem, wie es euch wohlgeht. Im Prinzip ist jeder ein Verwalter. Wenn Gott sagt alles, was machen wir dann? Aber das Interessante ist, es kommt eigentlich gar niemand mehr auf die Idee, dass Gott sagen könnte alles. Das schließt man heute aus. Müsst ihr mal sehen, ich lese gerade die Biografie von Georg Müller, die neue. Ist interessant, wie manche Männer vorgehen oder wie Gott mit ihnen gegangen ist, auch Hatzenthaler. Wie sie nochmal ganz bewusst zu ihrem Beginn ihres Auftrages, wie sie Gott nochmal alles geopfert haben, alles. Um frei zu sein, für Gott zu dienen. Das war für diese Brüder und Schwestern von der Berufung her richtig, für der andere kann es nicht richtig sein. Hier kommt jetzt wieder der Punkt, wo der mündige Gläubige, der vor Gott verantwortlich lebt, gefordert ist, der selber prüft, was ist der Wille Gottes? Was heißt für mich Ganzhingabe? Auch vom finanziellen her, aber auch vom persönlichen her. Kam mein Bruder und sagte, man redet immer nur vom Zehnten in Bezug auf Geld. Wer redet denn in Bezug auf die Zeit vom Zehnten? Das wären lockere 2,4 Stunden pro Tag für den Herrn. Ihr begreift, Gott will alles. Darum sagt die Bibel auch 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8, und Gott will einfach, dass die Gläubiger frei sind von dieser Welt. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer im Sägen sät, der wird auch im Sägen ernten. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Gäber hat Gott lieb. Es kommt aber nur Stille, hier hört's nicht auf. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Das heißt, der entscheidende Punkt ist, dass man etwas von Herzen tut, wenn man Gott etwas geben will. Ob das Güter betrifft, Geld, ob das Zeit betrifft, man kann Gott auch andere Dinge opfern. Ich habe es erlebt, wo Brüder ihren Beruf opferten. Sie hätten wegziehen müssen um des Berufes willen. Sie haben es nicht getan, weil sie am örtlichen Einsatzplatz der Gemeinde gebraucht wurden. Das ist auch ein Opfer. Das ist das, was Gott eigentlich will. Der Jesus hat sich ganz gegeben. Und die Nachfolger Jesu geben sich auch ganz. Was willst du, dass ich tun soll? Das ist die entscheidende Frage. Und da nimmt Gott alles letztendlich in Beschlag. Und die Gütergemeinschaft ist letztendlich nur eine Hilfslösung. In Wirklichkeit will Gott immer alles. 2. Korinther 8, das ist eine hochinteressante Stelle, ja, das ganze Kapitel. Wir tun euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes kund, welche den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass trotz vieler Trübsalsproben hat ihre überfließende Freude und ihre so tiefe Armut den Reichtum ihrer Gäbefreudigkeit zutage gefordert. Denn nach Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen waren sie bereit und baten uns mit vielem Zureden, um die Gnade an dem Dienst für die Heiligen teilnehmen zu dürfen. Und nicht nur, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Wie ist denn das der entscheidende Punkt? Schau, das, was in dem Gleichnis, oder das ist schon kein Gleichnis, ist ein Bericht, wo der Herr Jesus etwas berichtet, das Schärflein der Witwe. Das war mehr wert als alles andere, weil es von Herzen kam, weil es wirklich ein Opfer für Gott war. Und das ist es, was Gott will. Und ich habe es schon oft erlebt, wie Gott einfach das Schärflein der Witwe segnet. Hier ist Gott treu. Und ich denke, wir müssen als Gläubige uns hier wieder normalisieren. Auch vom Gedanke her, von dem, wie wir uns Gott hingeben. Wir sind Salz dieser Welt. Gütergemeinschaft ist tabu in der heutigen Zeit. Sondern wir leben als verantwortliche Gläubige und dann mit dieser großen Überschrift, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Und dann fragt man, Herr, jetzt, was ist dran bei mir? Und dann kommt Freiheit, dann ist man nicht mehr unter Zwängen, aber man ist unter Verantwortung. Und das ist etwas, was der Gläubige auch lernen muss. Wichtig ist 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Es ist allerdings die Gottseligkeit eine bedeutsame Erwerbsquelle, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, so ist es auch klar, dass wir nichts hinausnehmen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Das ist der Standard der Gemeinde. Nahrung und Kleidung und der größte Schatz im Herzen, nämlich die Erlösung Jesu Christi durch das kostbare und teure Blut, das ist der Gläubige. Ich möchte hier Warnung aussprechen. Ich zähle mich nicht mehr zu den Jungen. Nicht nur, weil es obergrau wird. Sondern ich habe den Zenit überschritten. Man kann das leicht sehen, wenn man einen Meterstab nimmt, 70 oder 80 Jahre, und man guckt, ich bin drüber, über der Hälfte. Das heißt, ich bin alt. Ich nähere mich dem Alter. Wisst ihr, was heißt? Das heißt, es geht der Ewigkeit entgegen. Und mir ist etwas aufgefallen, auch die alten Brüder haben uns das beigebracht. Ich habe es im Beruf immer wieder gesehen. Je älter ein Mensch wird, je mehr neigt er zum Geiz. Man spricht sogar vom Altersgeiz. Das ist ein Phänomen. Ich hatte auf der Bank Menschen kennengelernt, von denen ich eine Frau vor allem, von der ich überzeugt bin, dass sie verhungert ist, aus Geiz. Die Frau war schwer reich. Hat aber keine Rolle mehr gespielt. Altersgeiz. Und ich denke, man muss hier aufpassen, auch als Gläubiger, dass man nicht diese Angst hat, hoffentlich reicht es voll rüber. Dafür wird der Herr sorgen. Ich war ein ganz junger Gläubiger, als mir ein anderer, erfahrener, alter Gläubiger Geschichte erzählte. Und mir junge Leute, wir waren total schockiert. Er hat uns die Geschichte erzählt einer Frau, die immer Sorge hatte, das reicht. Die hat immer Sorge, das reicht. Und dann erzählt er, wie der Herr das gelöst hat. Er sagt, es ging ganz einfach. Die Frau starb ganz schnell. Sagt er, und es hat gereicht. Versteht? Wir wissen nicht, was morgen ist. Wir leben manchmal, als würde diese Welt uns gehören. Einmal sagt Paulus, benutzt diese Welt oder gebraucht sie, wie wenn es sie gar nicht geben würde. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. 1. Korinther 3. Hier ist der Punkt, wo der Gläubige gefordert ist. 3,23 bis 4,1. Alles ist euer. Schon mal ein Punkt. Ihr aber seid Christi, der Christus aber ist Gottes. So soll man uns betrachten als Diener Christi und Verwalter göttlicher Geheimnisse. Im Übrigen wird von Verwaltern nur verlangt, dass einer treu erfunden werde. Wisst ihr, Geschwister, wir brauchen keine großen Dinge tun. Aber Gott will etwas. Er will, dass wir treu sind mit diesen Dingen, die er uns anvertraut hat. Sei es viel, sei es wenig. Das ist völlig egal. Sondern entscheidend ist, dass wir treu sind. Treu mit unserer Zeit. Treu mit unserem Gut. Treu mit unserer Hingabe. Das will letztendlich Gott. Vom Verwalter wird nur verlangt, treu zu sein. Und die Bibel sagt, alles gehört ihm. Ist ja verführerisch. Alles ist euer. Ihr seid des Christus. Das heißt, wir sind nur Verwalter, was er uns gibt. Und ich denke, hier muss man als Gläubiger ganz neu beginnen, sich diesen Linie hinzugeben. Und da gehört natürlich dazu, 1. Petrus 5, Vers 7. Es ist so gefährlich wie Sünde, wenn man Sorge aufkommen lässt. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könne. Dem widersteht fest im Glauben. Ja, mit was versucht er denn, vom Kontext her, vom Textzusammenhang, zu verschlingen? Durch Sorgen. Ist ja Elend. Die Sorge ist so schlimm wie die Sünde. Ist ja Seuche. Der Herr Jesus sagt, die Seuche dieser Weltzeit. Schlachter hat übersetzt, die Sorge um das Zeitliche, ist hervorragend übersetzt, um das Zeitliche. Kennt ihr das, wenn man vor Sorge nicht mehr schlafen kann? Ich hatte Zeit, da konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich Kredit gegeben habe auf der Bank. Ich bin auch nur ein Verwalter, bin nur ein kleiner Angestellter. Wenn ich das Geld rausgebe und es kommt nicht mehr rein, dann wird es schwierig. Und dann kannst du plötzlich nicht mehr schlafen. Und ich denke, der Gläubige muss nicht nur lernen, sich hinzugeben, sondern der Gläubige muss auch etwas tun. Und das, was hier geschrieben steht, 1. Petrus 5, Vers 7, das kann man nur von ganzem Herzen tun. Hier sagt die Schrift zum Beispiel, alle eure Sorge werft auf ihn. Und wir benehmen uns als Gläubige manchmal, als würde hier stehen, alle eure Sorge schiebt einmal ganz vorsichtig von euch. Ist doch interessant. Bei Sorge benutzt die Bibel das Wort werfen. Das heißt zu Deutsch, wirf es weg. Und zwar an der richtigen Platz, nämlich auf ihn. Es heißt, hier gehört letztendlich die wirkliche Willensentscheidung dazu, die Sorge an der richtigen Platz zu bringen, nämlich zum Vater im Himmel, der für uns sorgt. Aber hier ist der entscheidende Punkt. Und darum gibt uns auch Gott keine Gütergemeinschaft mehr. Weil wir alle müssen etwas lernen. Und ich denke, wir gehen Zeiten entgegen, wo es vielleicht noch wichtiger ist, dass wir wieder etwas lernen. Matthäus 6, 33. Das ist eine Stelle, die man theoretisch sehr gut abhandeln kann. Aber wenn es hart auf hart geht, dann sieht man, ob man hier wirklich gläubig ist. Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Was denn? Nahrung, Kleidung, vorher, der Lebensunterhalt. Wir sind hier schon Punkt. Ein wahrer Gläubiger kann es sich nicht leisten, dass er sich um die Dinge dieser Welt dreht und ein wahrer Gläubiger darf auch nicht in der Sorge gefangen sein. Ein normaler Gläubiger hat die Kämpfe dieser Welt, aber darf nicht ein Gefangener sein dieser Dinge, weil sonst geistliches Leben laut Matthäus 13 zerstört wird. Er muss hingehen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und der Herr tut den Rest. Was macht ihr, wenn es ums Erben geht? Das Schlimmste, was es gibt auf der Welt, Erben. Die Brüder sagten, lass mal zwei miteinander erben, dann siehst du, wie sie wirklich zueinander stehen. Ich habe mal etwas erlebt. Da haben sich zwei Enkel um das Erbe gestritten. Die Mutter hat noch gelebt und die Oma hat noch gelebt. Beide waren im Haus. Und ich war als Fremder beim Haus. Und die zwei Enkel, es waren zwei Frauen, so Mitte 40, die haben sich bereits die Köpfe eingeschlagen, wer das Geld kriegt, wer das Haus kriegt. Das ist der Geist dieser Welt. Ein wahrer Gläubiger, der trachtet nach dem Recht Gottes und überlässt den Rest dem Herrn. Und dann sieht man, ob man gläubig ist, ob man glaubt. Wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, was tut dann der Herr? Ich habe mal was erlebt, werde ich nie vergessen. Ich habe ein Auto gebraucht. Ich habe mein Auto zusammengefahren, unter anderem im Dienst für den Herrn. Allerdings, ich möchte es nicht beschönigen, ich habe es einem Unverstand zusammengefahren. Ich bin einmal in 4 Viertelstunden von Bielefeld nach Taifingen gefahren, nach Albstadt. Und da war das Auto futsch. Es war Dummheit. Ich hatte damals nicht das Geld, um mir ein Auto zu kaufen. Ich hätte irgendwas tun müssen. Und dann kam ein Ruf, ein Dienst. Ein Dienst am Freitagabend. Freitag ist manchmal schwierig, da ist die Woche rum. Da bin ich in der Regel müde. Und ich musste dann an einen Ort im Allgäu. Und ich ging nicht gern. Ich habe gemurrt innerlich. Ich habe gegen den Herrn gemurrt. Zwar nicht offen, aber verdeckt. Ich wollte nicht. Dann hat mich der Herr beschämt. Ich werde es nie mehr vergessen. Ich bin dann in den Ort gefahren und wieder erwarten, was mir auch nicht so selten passiert, waren wir viel zu bald dran. Halbe Stunde. Da haben wir geparkt vor diesem Gemeindehaus, sind ausgestiegen. Meine Frau und ich haben gesagt, jetzt laufen wir noch rum. Und da sind wir auf die Straßenseite gegenüber, und da war ein Autohaus. Und Auto war gerade in. Das war ja ein Problem. Ich hatte ja ein Problem mit meinem Auto. Und zwar, der fünfte Gang hat nicht mehr gehalten. Habe ich immer mit dem Finger den Gang halten müssen. Das war etwas schwierig. Ja, jetzt steht da plötzlich ein Auto. Ein großes Auto zum Preis. Das Interessante war, in etwa genau die Summe hätte ich zusammengebracht. Ein wunderschönes, großes Auto, nicht viel Kilometer, kaum ein Kratzerchen. Ich habe es gar nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das ist ein Schreibfehler. Haben sie die erste Stelle vergessen, der Einser. Und dann habe ich angerufen, am Samstag habe ich angerufen und gesagt, sie, stimmt das? Ja, sagt er. Das Auto ist so billig. Sag, wo ist der Haken? Sagt er, kein Haken. Sagt er, so ein Auto will halt kein Mensch mehr. Ich meine Santana, mit dem fahre ich immer noch rum. So ein Auto will kein Mensch mehr. Und ich habe dann das Auto gekauft am Telefon, ohne dass ich jemals drin saß. Stand heute absolut korrekt, absolut richtig. Und das ist mir nicht nur einmal passiert. Ich habe mal gebetet um einen Betrag für ein Auto. Dann ist Folgendes passiert. Dann kam plötzlich ein Verwandter zu mir und sagte, Karl Hermann, wir zwei sind eine Erbegemeinschaft. Habe ich gesagt, habe ich nicht gewusst. Doch, sagt er, das weißt du nicht. Aber da sind wir drin. Und ich möchte, dass wir rausgehen, weil das ist ein Verlustgeschäft. Wenn wir beide rausgehen, ist ideal. Und dann hat er gesagt, wenn du mit rausgehst, schenke ich dir meinen Anteil. Ich will nur, dass du rauskommst. Du sollst versorgt sein. Habe ich gesagt, gut, das ist ein edler Gedanke. Also von mir aus ist es ja egal, ich gehe raus. Und dann blieb genau die Summe übrig, um die ich gebetet habe, wenn ich den Zehnten abgezogen habe. Habe ich exakt die Summe gehabt, die übrig blieb, wenn ich den Zehnten wegtat, genau die Summe, um die ich gebetet habe. Meine Frau, mir ist die Luft weggeblieben. Jetzt kommt natürlich der Mensch und sagt, Herr, das nächste Mal, wenn du irgend sowas brauchst, gleich wieder, bitte. Kennt ihr ja, gell? So ist der Mensch. Der Mensch will immer Gott vorschreiben, wie er es machen soll. Und dann kam eben die Sache mit diesem Autohaus. War für mich hochinteressant. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn der Segen des Herrn auf etwas ist, was denn los ist. Ich habe mal ein Auto gekauft, aufgrund des Rates einer pfingstlichen Prophetin. Ich habe mit diesem Auto, ist eine Marke, es war ein VW, ein Passat, ich habe mit diesem Auto, was man ja gar nicht denkt, ich habe mit diesem Auto solche Schwierigkeiten gehabt, und ich glaube nicht, dass es an der Marke lag, sondern es lag an diesem geistlichen Schritt, den ich tat. Ich habe mit dem Auto solche Probleme gehabt, am Schluss war es mir klar, jetzt musst du noch verschenken. Dann habe ich versucht, das Auto zu verschenken, ist mir nicht gelungen. Ich habe das Auto verschenkt und es war wirklich noch sein Geld wert. Und dass ich es verschenken durfte, muss ich noch 1500 Mark zahlen. Und dann habe ich spätestens begriffen, Karl Hermann, wo hast du das Auto her? Der Rat der Propheten. Und ich habe dann das Gegenteil erlebt, wenn ich in den Beinen Gottes ging. Und ich denke einfach, der Gläubige muss zwei Dinge lernen. Dass er jede Form der Sorge am Vater im Himmel abgibt, in dem Vertrauen, dass der Herr Jesus, von dem die Bibel sagt, jede Verheißung ist in ihm Ja und Amen, dass dann hundertprozentig auch das passiert, was der Herr sagt. In diesem kindlichen Vertrauen zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und dann einfach darauf zu warten, was der Herr tut. Unter gleichzeitig kindlichem Gehorsam die Sorge abzugeben. Aber dann müssen wir so korrekt sein, dem Herrn zu überlassen, wie er eingreift, was er tut. Ich habe es auf der Bank oft erlebt. Da war das Geld weg, nichts meines, und das ist der Bank. Da haben wir gebetet. Es ging nie sehr lang, das Geld kam wieder. Mir hat einmal jemand das Geld zurückgebracht, ich habe es nicht geglaubt. Der kam, hat das Geld in der Hand zurückgebracht. Zigtausende Mark. Hat mir erklärt, er ist ein Mann von Ehren, der weiß, dass er Schuld hat, der zahlt es mir auf den Tisch zurück. Mir blieb die Luft weg. Ich habe gewusst, warum er zahlt. Ich habe schon öfters zu meiner Kollegin sagen können, hier haben wir dafür gebetet, das war's. Wisst ihr, und wenn das sieht, Gütergemeinschaft, dann sieht es so blauäugig, so schön aus, so ein bisschen schwärmerisch. Aber etwas ist ganz klar, der Herr wird jeden an seinem Platz durchbringen, wenn der Gläubige den Mut hat, die Sorgen beim Vater im Himmel abzugeben und hinzugehen und zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten. Dann macht der Herr das ganz genau, passend für jeden von uns, so wie er es braucht. Nur, ein Unterschied ist, keiner von uns weiß, wie es der Herr macht. Das ist sein Problem. Wir müssen nur eines tun, wie gehorsame Kinder, still vertrauend dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Und der Rest macht der Herr. Es betrifft die Güter, es betrifft aber der nächste Punkt noch viel mehr. Wir kommen jetzt vielleicht zum kitzligsten Thema, das Geh im Reich Gottes gab. Und ich glaube, dass keine geistliche Thematik und auch keine Irrlehre gab, an der so viele Menschen gestorben sind wie in der Krankenheilung. Krankenheilung, das ist der nächste Punkt. Hier gehen die Gläubigen in den Tempel zur Zeit der Apostel und schlagartig geschieht Krankenheilung. Das ist doch klar, das möchte doch der Gläubige. Wo irgendeine Not ist, wo irgendetwas ist, wo man Not hat, dann möchte man, dass das blitzschnell geht, dass der Herr die Not wegnimmt und mich geheilt. Das ist ein natürlicher Wunsch. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen von der Bibel her untersuchen, was Gott zu dieser Thematik sagt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zuerst 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Schalt auch die Frage, sorgt der Herr auch hier dafür, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte? 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ist eigentlich eine einfache Stelle. Sie besagt ganz einfach, ohne es groß zu erklären, dass ein Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht. Aus Geist, Seele und Leib. Der Herr heilige euch durch, heißt es an einer Stelle. Hier heißt es unsträflich bewahrt, das ganze Wesen, Geist, Seele, Leib. Jetzt ist halt wichtig. Was beinhaltet Golgatha? Was beinhaltet das vergossene Blut? Beinhaltet das vergossene Blut Aufhebung des Sündenfalls für Geist, Seele und Leib? Dann ist keiner mehr von uns krank, wenn es das bedeutet. Dann gibt es keine Kranke im Reich Gottes. Und so benehmen sich viele Gläubige, aber genau das lehrt die Bibel nicht. In keinster Weise. Jetzt müssen wir genau untersuchen, was lehrt die Bibel über diese drei Punkte in Bezug auf Erlösung. Ich denke, der erste Punkt ist ganz einfach. Der Geist des Menschen, Johannes 3,3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, das ist der entscheidende Punkt. Wiedergeburt. Um den Menschen mit Gott wieder in Verbindung zu bringen, um ihn zu retten, um ihm die Sünde zu vergeben, hat Gott dieses wunderbare Mittel gegeben, dass er der Geist der Sohnschaft in das Herz gibt, wenn das Herz gewaschen ist im Blut des Lammes, Wiedergeburt. Titus 3, Vers 4 bis 7 beschreibt es eindrücklich. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, hat er nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Das ist es. Das Programm Gottes für den Geist des Menschen ist Wiedergeburt, Errettung, Reinigung durch Jesu Blut und Erneuerung des Geistes. Das ist ein ganz klarer Punkt. Aber der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Für den Seelenbereich. Und der Seelenbereich, das ist etwas, das die Bibel eigentlich deutlich aufzeigt, es umfasst das ganze Sein, das Gefühlsleben. Es hat positive und negative Seiten. In der Seele sitzt nicht nur Böses, sondern in der Seele sitzt auch Gutes. Aber es ist etwas, wenn man es neutral laufen lässt und es missbraucht wird, dann wird es fürchterlich. Ihr kennt die Jakobusstelle. Irdisch, seelisch, dämonisch. Das ist ein Einfallstor für die Finsternis. Und hier ist ein ganz einfaches Mittel. Römer 6, 6 und 11. Wir wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Vers 11. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebet in Christus Jesus, unserem Herrn. Galater 2, 19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Diese große alte Wahrheit der Bibel. Für den Seelenbereich, für meine Emotionen, für meine Wünsche, dass die in der richtigen Bahn laufen, hat Gott einfach dieses herrliche Mittel des Kreuzes Jesu Christi gegeben, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Und in dem Moment, wie ein Gläubiger diese Erlösung annimmt, auch das Kreuz für sich persönlich und akzeptiert, dass er mit Christus gekreuzigt ist, dass das Negative seines Fleisches praktisch getötet ist mit Christus, in dem Moment kommt er zur Freiheit. In dem Moment kann er seinen Seelenbereich von der Erlösung her kontrollieren. Der Herr kann durch den Heiligen Geist, der Wohnung gemacht hat im Geist des Menschen, kann er letztendlich auch das Herz und auch die Seele und den ganzen inneren Mensch kontrollieren. Das ist jetzt nur eine Frage des Gehorsams, ein Wechselspiel. Sehr leicht zu sehen, Johannes 15. Bleibet in mir. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Wer eben nicht bleibt, bringt nicht viel Frucht. Hier sieht man einfach, der Seelenbereich ist der Kampfplatz, wo sich entscheidet, was auch der Körper tut. Darum redet Römer 12 von der Ganzhingabe des Leibes, weil der Leib immer zeigt, was innen drin ist. Ich habe einen Hautarzt, der sagt immer, was drin ist, kommt raus. Das ist richtig. Sowohl zum Mund als auch vom Körper. Irgendwann zeigt sich's, was man tut. Und hier ist jetzt ein ganz einfaches Programm. Das Programm Gottes für den Menschen ist, für den Geist, die Wiedergeburt, für die Seele, das Gekreuzigtsein mit Christus, das vollkommene Opfer Jesu Christi. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, für den Leib. Und die Bibel, sie lehrt etwas ganz Einfaches. Das Mittel, um den Leib des Gläubigen in letzter Konsequenz wieder in einen göttlichen oder in einen gottgewollten Zustand in der Endform zu setzen, ist nichts anderes wie die Auferstehung des Gläubigen. 1. Korinther 15, 22 bis 28. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Hernach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater übergibt. Das heißt, die Bibel lehrt ganz klar, das Mittel Gottes für diesen Leib, um mit diesem gefallenen Leib zurechtzukommen, ist die Wiederkunft Jesu, die Verwandlung des Leibes, die Auferstehung der Gläubigen bei der Wiederkunft Jesu. Beschrieben in 1. Thessalonicher 4, Abvers 13. Dort redet die Bibel von den Gläubigen, die leben, und von den Gläubigen, die entschlafen sind. Es ist hier eindeutig, es heißt, ich lese mal Vers 15. Das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben, und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafen nicht zuvorkommen werden, denn er selber, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst, danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und jetzt kommt plötzlich ein ganz entscheidender Punkt, um beim Herrn alle Zeit zu sein. Jetzt sagt der Paulus, tröstet euch mit dem. Wir haben diese große Hoffnung, dass wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass er unsere Leiber verwandeln wird. Das ist die große Hoffnung der Gläubigen in Bezug auf Leib. Aber solange wir hier sind, ist eben so, ist das Problem des Leidens da. Guckt, wir haben schlechtes Wetter. Ich schätze, dass die Hälfte von uns so leicht die Grippe hat, oder? Alle kratzt im Hals. Jeder, der dir begegnet, hat so leicht belegte Stimme. Wisst ihr, und jetzt kommt was Schlimmes. Das werdet ihr haben, ob ihr gläubig seid oder nicht. Die Bibel verheißt nirgends, nirgends, dass ein Gläubiger nicht mehr krank werden kann. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann ist letztendlich diese ganze Thematik der Krankheit schon Folge des Sündenfalls. Durch den Sündenfall kam der Tod in den Körper des Gläubigen. Und Krankheit ist nichts anderes wie eine Vorstufe des Todes. Das Bewusstsein. Das ist das Zeichen der Vergänglichkeit, das ist letztendlich ein Zeichen der Menschheit. Und die Bibel ist jetzt ganz nüchtern. Ihr kennt ja die Stelle alle, Römer 5, 12, wie eben durch Adam die Sünde kam und so alle durchgebrochen ist, so ist sie bei aller wirklich gegenwärtig. Und bei allen Menschen ist dieser Sündenschaden auch im Körper. Alle eure Körper sind beschädigt durch die Sünde. Ist logisch, hat euch Adam eingebrockt. Haben wir schon oft überlegt. Durch den Sündenfall ist letztendlich dieses ganze Elend der Sünde, dieses Elend der Krankheit, auch dieses Elend des Alltags, des Berufes in unsere Leben hineingekommen. Und das wird erst aufgehoben, wenn der Herr diesen Grundzustand dieser sündigen Menschennatur aufhebt, wenn Geist, Seele und Leib vollständig vor Gott wiedergebracht sind, nämlich bei der Wiederkunft Jesu, vorher nicht. Es muss uns bewusst sein. In der jetzigen Zeit, sagt Bibel, 2. Korinther 4, Vers 16, das ist mit die zentralste Stelle, darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, ist ewig. Dir zeigt die Bibel ganz klar, dass der äußere Mensch zugrunde geht. Ich weiß einen Fall, wo eine Schwester, die war schon in sehr fortgeschrittenem Alter, kam zu meinem Bruder, hat gesagt, frage später mich, hat der Bruder sie etwas gefragt. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich denke, ich erinnere mich an die Geschichte. Dann sagte der Bruder meines Wissens zu ihr, ja, willst du denn gar nie sterben? Zu Deutsch, es ist doch jetzt für dich die Zeit. Du bist jetzt schon so alt. Hast du noch nie gedacht, zum Herrn zu gehen? Dass vielleicht deine Zeit abläuft. Und hier ist der kritische Punkt. Die Bibel lehrt, das Einzige, was immer jung und frisch bei mir und dir sein muss, ist der Geist, den Gott erneuert. Das geistliche Leben, Christus in uns. Da kann der äußere Körper noch so zerstört sein, da kann in einem Herzen ein strahlendes geistliches Leben da sein. Das will Gott. Ganz klare Aussage, der Innere wird Tag für Tag erneuert, aber der Äußere zerfällt. Die Bibel lehrt nirgends, dass der äußere Körper nicht zerfallen würde. Wisst ihr, und wir können nicht die Stelle nehmen vor der Sintflut. Bei der Sintflut kam dieser ganze Wassergürtel runter. Von der Zeit an werden die Menschen einfach nicht mehr 900 Jahre alt. Sie werden da nicht mehr 100 Jahre alt. Das ist unnormal. Das ist eine besondere Gnade. Sondern die Menschen werden laut Bibel 70 oder 80 Jahre. Wenn es hochkommt, 80. Das ist der Drama. Das ist das Normale. Und in diesem Rahmen hat Gott den Menschen gesetzt. Und dann stirbt er. Und in der Regel stirbt fast jeder Mensch ihre Krankheit. Und auch die, die am lautsten schreien, dass Krankenheilung normal ist und dass kein Gläubiger krank wird, die werden genauso krank. Die bleiben doch nicht gesund. Ich habe meinen Bruder gekannt. Ich hatte eine Konferenz von der Heiligungsbewegung. Ich bin manchmal ein bisschen, wie ich sage, nicht so misstrauisch. Ich habe nicht gewusst, wo ich hinkomme. Und die Brüder haben mir den Auftrag gegeben, über Charismatik zu reden. Und mittendrin in dem Vortrag war es mir klar, mir war schon vorher klar, ich habe es aber dann in der Mitte vom Vortrag gemacht, dass ich umgedreht habe. Und plötzlich war es mir klar, du bist hier in einer Gruppe, die die Heilsgeschichte nicht versteht. Dann habe ich ausgerechnet das Beispiel der Krankenheilung genommen. Und habe aufgrund von der Krankenheilung gezeigt, dass man die Heilsgeschichte, was man nachher gleich sehen werdet, nicht brechen darf. Und dann steht der Leiter der Konferenz am Schluss auf und sagt, jeder weiß in diesem Raum, dass ich nicht mehr schweigen kann, nach dem, was der Bruder gesagt hat. Dann hat er mich angegriffen. Und der Bruder hat am Anfang seine Einleitung ungefähr folgendermaßen begonnen, indem er sagt, es ist, oder hat es privat gesagt, auf jeden Fall, ich habe es deutlich vernommen, es sei schwerer aus der Krankenkasse auszutreten als aus der Kirche. Und der Harald war dabei, wir waren ganz verwundert und haben gesagt, ja was, wo sind wir hingeraten, was soll das? Bis wir dann festgestellt haben, der Mann lehrt, dass ein Gläubiger nicht krank wird. oder dass der Herr immer heilt. Und dann hat er sowas Ähnliches wie einen Herzinfarkt. Natürlich waren dann alle interessiert, was sagt der Mann? Er sagt dann, es war nur Schwäche. So weit kommt man dann, wenn man sich selber anlügt, wenn man krank wird. Man lügt sich dann selber an. Bei uns im Zollern Alpkurier kam ein Zeitungsartikel von Hubert Freeman, der hat das Buch geschrieben über Okkultismus. Das ist ein Buch, das heute noch von den Pfingstkreisen verbreitet wird. Freeman hat seine Leute gelehrt, werft die Medikamente weg, alles weg, auch die Zuckerkranke, werft sie weg, Gott heilt. Ich glaube, 52 sind gestorben, teilweise qualvoll. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn man den Heilsplan Gottes nicht mehr versteht, dann wird man zum Werkzeug des Teufels. Weil er ist der Mörder von Anfang an. Dann wird man zum Handlanger des Teufels, indem er den Menschen den Tod bringt. Mit einem geistlichen Mäntelchen, wo es kein geistliches Mäntelchen gibt. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, dass wir von der Bibel her genau untersuchen, wann, wie und wo heilt der Herr. In unserem Text, in Apostelgeschichte 3, hat der Herr diesen Mann sofort geheilt durch die Apostel. Aber ich denke, die Bibel ist klar. Der äußere Mensch zerfällt, der innere wird erneuert. Wenn er die ganze Bibel durchstudiert, Krankheit ist eine Folge des Sündenfalls. Wenn man mal hingeht, außer dieser allgemeinen Ursache der Krankheit, nämlich des Sündenfalls, gibt es spezifische Ursachen für Krankheit. Zum Beispiel 1. Korinther 11, 27. Wer unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe aber ein Mensch sich selbst und also esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. Wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind so unter euch viele Schwache und Kranke, eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Es gibt Brüder, die sagen, das war nur apostolisch. Sehe ich nicht so. So, ich sehe es ganz nüchtern so. Gott kann auch einmal einen Gläubiger, wenn er ein Theater spielt und hier in offener Sünde mit anderen Gläubigen lebt und einfach sein Leben nicht in Ordnung bringt, dann kann Gott auch mal einen Gläubiger einfach krank werden lassen, durchs Abendmahl, durch das Brotbrechen, weil er hier nämlich praktisch öffentlich Gott, ich sag's einmal, trotzt. Das ist eine Form der Verachtung, wenn man in Sünde lebt und dann mit erhobenen Hauptes zum Abendmahl geht. Dann kann Gott Menschen krank werden lassen. Das ist mal eine Form, das ist eine Möglichkeit, wie man krank werden kann. Man kann auch krank werden. Lukas 13, Vers 10, also ich habe jetzt einfach die Ursachen, das ist gläubig wie ungläubig, da kann also beides passieren. Jetzt kommt zum Beispiel eine Stelle, die betrifft die Ungläubige auch. Lukas 13, Vers 10 bis 16. Da ist eine Frau, Vers 11, die 18 Jahre einen Geist der Krankheit hatte. Vers 16, diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, soll nicht von diesem Bande gelöst werden am Sabbattag? Es gibt auch Krankheit, die rührt zum Beispiel von Sünde her, von Okkultismus oder vom Gericht Gottes. AIDS ist ein Gericht Gottes. Keiner hat mehr den Mut zu sagen, dass Homosexualität eines der größten Gräuel ist, die die Bibel kennt und absolut Sünde. Und AIDS ist eine Lust- und eine Hurereiseuche. Das muss man so deutlich sagen. Jeder, der heute schreit, auch in der evangelikalen Welt, dass Homosexualität oder nicht schlimm ist, dass man es tolerieren sollte und dass AIDS kein Gericht Gottes ist, der ist für mich verblendet bereits. Die Bibel ist so klar und sagt, alle Formen der Homosexualität ist Sünde und Gott bestraft sie mit Gericht. Und hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Durch Finsterniseinfluss, indem man sich der Sünde aussetzt, kann man krank werden. Das sind dann Krankheiten, wo man einfach sagen muss, das ist Finsterniseinfluss zuzuführen, Finsternismächten. In der Regel, wenn jemand Buße tut, dann vergibt ihm der Herr, holt ihn raus. Inwieweit er ihn wiederherstellt, ist dem Herrn überlassen. Es gibt keine Forderung in der Bibel, wenn jemand zum Beispiel in schrecklichen Sünden lebt, wirklich todkrank wird durch die Sünde, dass der Herr ihn, wenn er ihm die Sünde vergibt, auch gleichzeitig heilt. Ich kenne keine Stelle. Wird aber nicht Psalm 103 nehmen. Ich weiß, viele denken jetzt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Du musst aufpassen. Zusammenhang. Wir sehen jetzt nachher, wie es gemeint ist, auch die Stelle. Johannes 11, Vers 4, das ist eine ganz, ganz seltsame Konstellation. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Ehre Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Es gibt auch Krankheit. Hier war sogar Tod. Es gibt Dinge, wo Gott sich verherrlicht. Gott kann sich verherrlichen, indem ein Mensch die Krankheit trägt mit einer nicht mehr menschlichen Kraft. Es kann auch sein, dass Gott eine Krankheit wegnimmt zu seiner Ehre. Gibt es alles. Darum ist sehr vorsichtig umzugehen, wenn jemand krank wird. Warum ist er krank? Muss vorsichtig sein. Es gibt auch in Offenbarung 2, Vers 22, ein Mittel von Gott, Krankheit, um Buße herbeizuführen. Das heißt, wenn ein Gläubiger zum Beispiel unbußfertig ist, dann kann es sein, Gott wirft ihn auf das Bett, um ihn zu züchtigen, bis er Buße tut. Siehe, ich werfe sie auf ein Bett und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Trübsal, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Hier war falsche Prophetin. Es kann Gläubige wie Ungläubige treffen, beide. Gott kann Krankheit geben, um Buße herbeizuführen. Und Gott kann Krankheit geben, um zu prüfen. 2. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Wisst ihr, das alte Beispiel, weil ich kann euch nur empfehlen, dass ihr das Buch Hiob studiert. Das Buch Hiob ist eines vom Interessantesten, was es gibt. Ich habe mir drüber geschrieben, das Problem des Leidens. Ihr müsst auch mal gucken, wie der Herr argumentiert, wie der Teufel argumentiert. Wie der Hiob argumentiert. Du siehst dann plötzlich das Spannungsfeld, wo Gott sagt, der Mann ist mir treu. Wie der Teufel sagt, ja, wie weit ist er treu? Das ist schon teuflisch, wenn es ihm an die eigene Haut geht. Wenn er krank wird, ist er dann auch noch treu. Aber der Herr war sich seines, ich sag's einmal, hadernden Knechtes trotzdem relativ sicher. Und Hiob tut er dann Buße und dann ist es aufgehoben. Aber hier ist ein entscheidender Punkt, den man einfach beachten muss. 2. Korinther 12, Vers 8 bis 10. Und zwar, hier war ja Paulus, ein Mann, wo man wirklich nicht sagen kann, dass er in Sünde gelebt hätte. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und er redet hier von einer Krankheit, man vermutet ja auch eine Krankheit. Ein Engel, der entschlägt eine Krankheit, etwas Quälendes. Und der Herr nimmt es nicht weg als Prüfung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ein Gläubiger sich bewusst sein muss. Manchmal wirst du auch krank, weil der Herr dich prüft. Jesaja 48, Vers 10. Sieh, ich habe dich geläutert, aber nicht als Silber. Ich habe dich geprüft im Ofen des Elends. Jetzt kommt die Erklärung. Um meinetwillen tue ich es, denn wie würde sonst mein Name gelästert? Wie würde sonst gelästert? Und ich will meine Ehre keinem anderen geben. An der anderen Stelle geht es auch um den Namen Gottes. Es ist einfach wichtig von der Schrift her, dass man sich etwas bewusst ist, dass Gott mich prüft manchmal, wie ich es meine, dass rauskommt, was in diesem Herzen ist. Ich werde es nie vergessen. Es gab eine Konferenz. Und ich war der Meinung, dass absolut notwendig ist, dass ich dort bin. Aber das hat der Herr so herrlich gemacht. Ich bin genau krank geworden, wo es darum ging. Da musste ich sie absagen. Und nach menschlicher Messe war ich genau an dem Tag, wo die Konferenz begann, war ich eigentlich aus meiner Sicht gesund. Aber ich war noch krankgeschrieben. Insofern, es war einfach, oder ich war krankgeschrieben. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich wäre fähig gewesen zu gehen. Aber der Herr hat Nein gesagt. Er wollte sehen, was in dem Herzen drin ist. Und mich krank werden lassen. Ich habe nie geglaubt, dass die Krankheit vom Teufel ist, sondern die war von Gott. Er hat hier getestet, was passiert, wenn ich nicht auf der Konferenz bin. Und ich habe dann gelernt, dass die Konferenz genauso rübergeht, wie ich nicht da bin. Das ist wichtig. Der Gläubige muss lernen, dass er ersetzbar ist, dass er nicht unersetzlich ist. Wenn er nicht da ist, dann halt nicht da. Wisst ihr, Gott will manchmal unser Herz prüfen und da ist auch Krankheit dazu geeignet, um zu sehen, was drin ist. Und dann natürlich Strafe bis zum Tod. 1. Korinther 5. Dieser schlimme Fall von Ehebruch, 5 oder Blutschande war es ja sogar. 1. Korinther 5, 1 bis 5. Überhaupt hört man von Unzucht unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die nicht einmal unter den Heiden vorkommt. Dann wird sie beschrieben und dann sagt er, Vers 4, im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, den Betreffenden dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Das heißt, Gott kann auch mal hingehen und kann einen Menschen töten. Ich habe etwas erlebt. Es hat mich als junger Gläubiger sehr erschüttert. Da war eine Frau, die hat in Ehebruch scheinbar gelebt. Auf jeden Fall kam sie mit einem Freund in die Versammlung. Die Brüder haben die Frau ermahnt, keine Reaktion. Sie kam wieder gleich, also meines Wissens, sie kam wieder mit diesem Mann. Gott hat die Frau getötet, ich habe sowas noch nie gesehen. Die Frau ist schon mal ganz kleine Sache, ist die so schnell gestorben. Und sie hatte zwei kleine Kinder. Ich war erschüttert bis aufs Blut, dass Gott tatsächlich sowas tut. Aber ich habe dann begriffen. Hier war das Gleiche wie in 1. Korinther 5. Ein öffentlicher Skandal. Und Gott hat gehandelt in seiner Heiligkeit. Und wenn man die ganze Bibel durchstreift, dann sieht man, oder durchstudiert, dann sieht man, dass Gott es tut. Bei Ananias und Sapphira, bei Menschen in der Gemeinde, bei Apostelgeschichte 12, 23, da heißt es, hier ist ein gottloser König, alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und von Würmern zerfressen verschied er. Könnt ihr nachlesen, in 2. Chroniker 21, wo es bei einem gottlosen König genauso geht, wo einfach Gott hingeht und Krankheit zum Beispiel als Strafe gezielt für Sünde auch einsetzt. Aber nicht jede Krankheit ist Strafe, nicht jede Krankheit ist Sünde, sondern es gibt Krankheiten, die sind sogar ein Segen, und da gibt es Krankheiten, die sind Dummheit. Ich habe mal einem Kunden geholfen, bei ungefähr, ich schätze so 15 Grad minus, hemdsärmelig das Auto anzuschieben. Was meint ihr, was genau am anderen Tag los war? Ich war absolut krank. Das ist eine Krankheit, die ist weder vom Teufel noch von Gott, das ist Dummheit, reine Dummheit der Gläubigen. Und hier kommt eben etwas. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir haben eine gewisse Fürsorgepflicht. Wir müssen uns benehmen nach unserer Vernunft. Gott hat uns den Verstand gegeben. Wenn man hier Raubbau treibt oder wenn man hier einfach über die Stränge schlägt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man krank wird. Und dann ist Krankheit etwas, und das müssen die älteren Geschwister lernen, das müssen wir alle sehen. 2. Könige 13, Vers 14. In Israel war es ja so, heilsgeschichtlich, wir kommen nachher drauf, dass ein Jude, der das Gesetz gehalten hat, in der Regel nicht krank wurde. Aber hier ist ein Mann, wirklich ein Diener Gottes im Alten Bund, einer der größten Propheten, die es gab. Und zwar Elisa, der Prophet. Und da heißt es, Elisa aber ward von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Krankheit ist einfach ein natürliches Mittel, durch die Gott auch seine Kinder sterben lässt. Er lässt sie sterben, wenn es ihm gefällt. Ihr kennt die Stelle im Jesaja 55. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Ich war mittendrin in der Pfingstbewegung. Das habt ihr ja gemerkt, ich bin nicht gerade ein ruhiger Charakter. Ich bin impulsiv. Und ich wär der klassische Pfingstler gewesen. Ich hatte die Geistestaufe, ich hatte die Zungenrede, ich hatte die Weissagung. Ich war der klassische Mann für die Pfingstbewegung. Ich hatte das Temperament für diese Richtung. Wenn man mich hätte gehen lassen, ich weiß nicht, wo ich gelandet werde. Wisst ihr, was passiert ist? Kaum war ich in der Pfingstbewegung, war ich krank. Und sowas von krank. Ich hatte teilweise Schmerzen, dass ich nicht mehr aufrecht stehen konnte. Es hat mich zusammengezogen vor Schmerzen, dass ich fast wie ein U manchmal mich gekrümmt habe. Und fragt mich nicht, wie viele Menschen mir die Hände aufgelegt haben zur Krankenheilung. Einmal lief ich vor, da war ein Prediger, der hat aufgerufen zur Krankenheilung, ich laufe vor, und in meinem Herzen war ganz klar von Gott her das Zeugnis, du brauchst nicht vorlaufen, es wird nichts passieren. Ich habe es gewusst, dass nichts passiert. Ich ging dann zu den Ärzten. Kann man ja auch gehen als Pfingstler. Die Ärzte, die waren ratlos. Als sie nichts mehr wussten, haben sie Vitamin gespritzt. Und dann am Ende, wo die Kämpfe mit der Pfingstbewegung vorbei waren, Wisst ihr, wo ich gedämpft war, wo ich zerbrochen war, wo ich am Ende war, wisst ihr, was dann passiert ist? Mit einem Schlag habe ich im Herzen ein Zeugnis, geh zum Arzt. Ich gehe zum Arzt. Der hat innerhalb kürzester Zeit hat er die Krankheit gehabt, war bakterielle Entzündung. Verschleppt über 11 Jahre. Hat dann solche Pillen genommen. Gelbe, kennt ihr? Penicillin. Solche. Dass ich manchmal den Eindruck hatte, von den Knie weiter runter ist nichts mehr, du schwebst. Apotheker hat zu mir gesagt, ja, da nehmen sie aber Dinge. Ich habe es aber nur kurz, dann mit der Zeit gewöhnt man sich ja das Ding. Ich habe dann mir nichts mehr dabei gedacht. Dann habe ich den Arzt gefragt, sie, ich hätte nur eine Frage. Wenn das so einfach ist, warum hat es ihr Vorgänger nicht gefunden? Wisst ihr, was er sagt? Der es nicht glaubt. Er sagt, er ist dann ausgewichen. Es ist fast nicht möglich, dieses nicht zu finden. Es war so einfach. Es ist eins vom Einfachsten, was es gibt mit einem Test. So ein ganz normaler Labortest. Hast du das sofort? Keiner hat es gefunden. Gar keiner. Wisst ihr, warum? Gott hat die Augen dieser Ärzte verblendet, um mich mit der Krankheit unten zu halten, dass ich diese Richtung überlebe. Wo die Kämpfe vorbei waren, die ich nicht mehr gefährdet war, hat Gott die Krankheit weggenommen. Die Medikamente haben angeschlagen und die Krankheit ist heute weg. Trotz 12 Jahre oder 11 Jahre verschleppt. Das heißt, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, Gott kann auch einmal eine Krankheit geben, um uns zu schützen. Es kann für die Junge bedeuten, dass du plötzlich auch als Frau zum Beispiel eine hässliche Hautkrankheit kriegen kannst, wenn du in der Gefahr bist, wenn du wirklich Gott dienst, ein bisschen Gefahr, der Falsche zu heiraten. Das ist überhaupt kein Problem, dass du dann krank wirst. Es muss nicht sein. Versteht? Wir haben eine Eigenverantwortung. Aber Gott ist gnädig. Gott ist barmherziger, wie wir denken. Und manchmal ist das Eingreifen Gottes ein Punkt, wo du zur Ruhe kommen kannst. Wo dich auf falschen Wegen bewahren kann. Wir müssen die Krankheit ganz differenziert sehen. Von der Sünde ausgelöst, manchmal eine Strafe für Sünde, manchmal Finsternis ein Bruch, manchmal ein göttliches Mittel, um mich zu prüfen, manchmal ein gnädiges Mittel von Gott, um mich zur Buße zu führen, manchmal ein gnädiges Mittel Gottes, um mich zu bewahren, manchmal einfach das Mittel, um mich heimzuholen. Jetzt seht ihr, was für eine Palette Krankheit eigentlich in der Bibel überhaupt darstellt. Und ich habe jetzt nur Eckpfeiler aufgezeigt. Man könnte jetzt in die Tiefe gehen, in die Gründe von Krankheit. Aber jetzt müssen wir begreifen, was ist, wenn ich und du, wenn wir heute krank werden, was sollen wir tun? Was lehrt die Bibel? Da kommen wir zur Stelle, und das war die Stelle, wo ich diesen Bruder so geärgert hatte, 2. Mose 15, 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fassen und alle seine Satzungen halten, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Da kommt die Stelle, heißt, guck mal, ihr Gläubiger, der Herr ist doch euer Arzt, warum geht ihr zum Doktor, geht doch zum Herrn. Wo steht denn das? Wir sind hier im Prolog, das heißt in der Einleitung zum mosaischen Gesetz. Und hier verheißt Gott seinem auserwählten Volk, wenn es ihm dient, dann wird es die Krankheiten, die Ägypter hatten, nicht bekommen. Das ist diese alte Verheißung an Israel, wenn es Gott dient, dann wird es nicht krank. Und wenn ihr das nachlesen wollt, lest Hiskia, Jesaja 38. Das ist eine erschütternde Geschichte, die hier die Bibel berichtet. Hiskia war ein König, der wird krank. Gott sagt zu ihm, du wirst sterben. Es geht Hiskia hin. Ich lese mal. Jenen Tagen ward Hiskia todkrank, da kam Jesaja, der Sohn des Amos, der Prophet, zu ihm und sprach, so spricht der Herr, gib deinem Hause Befehl, denn du wirst sterben und nicht mehr genesen. Da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn und sprach, und jetzt guckt er mal, was er betet. Der sagt nicht, Herr, bitte, bitte, mach mich gesund. Macht er nicht, er ist ein Jude. Er ist ein Jude, er ist ein König, er ist gesetzestreu und er war ein treuer König. Könnt ihr nachlesen, lässt du mal Hiskia, war einer der guten Könige. Wisst ihr, was er macht? Er wendet 2. Mose 15, 26 an. Er geht hin und sagt, ach Herr, gedenke doch, er hält ihm die Verheißung vor, dass ich vor deinem Angesicht gewandelt bin in Wahrheit und mit ganzem Herzen und getan habe, was dir gefällt. Er beruft sich auf 2. Mose 15. ruft auf die alte Verheißung Israels, dass wenn jemand Gott dient, dass er nicht krank wird. Wenn er das Gesetz hält. Hiskia weinte, da ging das Wort des Herrn an Jesaja also, geh hin und sprich zu Hiskia. Soll es dir der Herr, der Gott deines Vaters David sagen, ich habe dein Gebet erhört, aufgrund der Verheißung. Ich habe deine Tränen angesehen. Siehe, ich füge zu deinem Leben 15 Jahre hinzu. Dann heilt ihn der Herr aufgrund der Verheißung. Aber jetzt kommt ein großes Problem. Wenn heute ein Gläubiger hingeht und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, muss ich sagen, du bist kein Jude. Du lebst nicht unter mosaischem Gesetz, sondern bist ein Heide. Und du lebst unter der Gnade, du bist ein Begnadigter. Die Heide haben nicht Zeichen, sondern die Juden. Gott hat dort das Zeichen gesetzt, auch der absolute Gesundheit. Aber ihr versteht, Gott kann heilen, wenn er will. Gott kann in seiner Gnade Krankheit wegnehmen, wenn er will. Das ist der entscheidende Punkt. Aber hier ist mal heilsgeschichtlich ein ganz wichtiger Punkt. Der Großteil der Heilungen in der Schrift haben mit Israel zu tun. Müssen wir genau untersuchen. Das zweite, der Messias und die Krankheit. Jesaja 53, Vers 4. Wahrlich, unsere Krankheit trug er, unsere Schmerzen lud er auf sich. Jetzt kommen die schwärmerischen Leute und sagen, genauso wie der Herr Jesus am Kreuz vor Golgatha meine Sünden getragen hat, genauso hat er meine Krankheiten getragen. Und genauso wie du nicht in der Sünde leben musst, genauso musst du nicht krank sein. Du darfst nur hingehen wie ein kleines Kind und sagen, Herr, ich nehme die Heilung an, so wie ich die Erlösung annehme. Und dann gäbe es keinen Gläubiger mehr, der krank wäre. Ich habe mal gehört, wie Osteen, habe ich live gehört, wie Osteen gepredigt hat oder gelesen, ich weiß nicht mehr, ich habe Osteen schon gehört live. Osteen liegt im Krankenhaus, und dann kommt der Arzt und sagt, meine Diagnose ist folgendermaßen. Ihre Krankheit ist folgendermaßen, hat ihm runtergelesen, was er Krankheit hat. Sagt der Osteen zu ihm, meine Diagnose ist anders, schlägt Jesaja 53 auf und sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt, sage ich, bin geheilt. Das ist absolute Schwärmerei und Magie. Wisst ihr, hier ist ein entscheidender Punkt. Jesaja 53 ist eine Stelle, wo die Gesamterlösung verheißen wird. Jetzt müssen wir in den Evangelien, in den Lehrbriefen untersuchen, ob es sich also verhält. Ob Krankheit tatsächlich in der Erlösung beinhaltet ist. Und hier steht eine Stelle in Matthäus 8, Vers 17. Steht schon in 16, er heilte alle Kranken, auf dass erfüllt würde. Was durch Jesaja gesagt ist, dem Propheten, welcher spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und die Krankheiten getragen. Jetzt haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Bei Matthäus 8 beginnt heilsgeschichtlich die Krankenheilung des Messias, wo er seine messianischen Zeichen alle tut. Wo er zum Beispiel Aussatz heilt. Niemand konnte Aussatz heilen im Alten Bund. Der Einzige, der nach einem mosaischen Gesetz von Aussatz geheilt wurde, war Naaman und er war ein Syrer, ein Heide. Bei den Juden galt die traditionelle Linie, dass praktisch hier die Erwartung war, wenn der Messias kommt, wird er der Erste sein nach einem mosaischen Gesetz, der einen Kranken von Aussatz heilt. Und jetzt guckt mal, mit was beginnt der Herr Jesus, der beweist, dass er der Messias ist, in Matthäus 8, er heilt einen Aussätzigen. Drum sind die so erschüttert. Drum rufen die aus, ist dieser nicht der Sohn Davids. Drum läuft hier das Volk zusammen, weil er die Zeichen des Messias tut. Das Zweite, ein Jude konnte einen Mensch, der besessen und stumm war, nicht befreien. Aus einem ganz einfachen Grund, weil der jüdische Rabbi letztendlich den Namen des Dämons erfragen musste. Darum hat der Jesus auch erfragt, wie heißt du Legion? Und jetzt sieht man was ganz Einfaches. In Matthäus 9, in der Fortsetzung, dort ist jemand, der stumm ist und besessen ist, ab Vers 32. Und nachdem er den Dämon ausgetrieben hatte, redete der Stumme. Das Volk verwunderte sich, solches ist noch nie in Israel geschehen. Sie sehen, hier ist ein messianisches Wunder. Ein Teil der Zeichen und Wunder der Krankenheilungen sind messianisch. Das sind Beweise, dass der Herr Jesus der Messias ist. Wenn heute jemand hingeht und sagt, ich tue dieselbe Wunder, muss ich ihm sagen, du bist nicht der Messias. Du brauchst niemandem beweisen, dass du letztendlich das tun kannst, dass du deine Stellung beweisen kannst. Das gleiche kennt ihr alle, Johannes 9, der Blindgeborene. ganz wichtige Stelle sind die drei messianischen Wunder. Johannes 9, 1 bis 7. Hier ist ein Mensch, der ist von Natur blind. Und dann heißt sie Vers 32, seit die Welt steht, ist nicht gehört worden, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Das waren die messianischen Wunder. Die Wunder des Messias. Jetzt kommt der überalte Regel der Schrift, wir dürfen nie eine heilsgeschichtliche Situation verallgemeinern und sagen, ist jetzt immer so. Das ist Schwärmerei. Weil wenn wir jetzt hineingehen, wir sind ja mitten in der Apostelgeschichte 3 in unserem Text, zur Zeit der Apostel war es normal, dass Kranke geheilt wurden. Warum? Wir haben das gesehen bei den Zeichen und Wundern, weil jede Heilszeit mit Zeichen beginnt und weil Israel Zeichen fordert und weil das Heil noch auf Israel begrenzt war. Und hier ist jetzt ein entscheidender Punkt. Wenn ihr die ganze Bibel durchseht, dann fällt euch etwas auf, zum Beispiel Apostelgeschichte 3, unser Text, da gehört auch dazu, Apostelgeschichte 2, Vers 43, dort heißt es, viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Nicht durch die Masse, durch die Apostel. Und um ein Apostel zu sein, musste ich den auferstandenen Jesus Christus gesehen haben. Aus dem Grund gibt es heute keine Apostel des Lammes mehr. Es gibt Gesandte, die von Gemeinde ausgesandt sind. Aber es gibt keine Apostel mehr, die den Auferstandenen wirklich körperlich auferstanden gesehen haben. Apostelgeschichte 5, 12, durch die Hände der Apostel geschah Zeichen und Wunder und Krankenheilung und diese Dinge. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Die Bibel lehrt, dass Krankenheilung teilweise ein Zeichen ist. Markus 16, diese Zeichen werden denen, die glauben, folgen. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Jetzt kommen die Pfingstler und sagen, also legt den Kranken die Hände auf, es wird besser werden. Dann muss ich sagen, halt! Ihr habt ein Wort übersehen. Da steht, es ist ein Zeichen. Jetzt gehen wir hin, nehmen jede Bibelstelle über die Zeichen, dann sehen wir, dass nach der Zeit der Apostel die Zeichen in diesem Sinne aufhören. Und wir sagen, halt, was machst du jetzt mit deiner Handauflegung? Ihr versteht? Hier ist einfach ein heilsgeschichtlicher Bruch. Die Apostel hatten die Zeichen. Und die Juden wollten die Zeichen. Apostelgeschichte 14, 1 bis 3. Es geschah aber in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge gingen, und zwar in die Synagoge der Juden, und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die ungläubig gebliebenen Juden aber erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit da selbst, lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab. Und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Und es ist immer interessant, untersucht einmal die Bibel ganz genau, wo Zeichen und Wunder geschehen. In der Regel habt ihr den Beginn einer Heilszeit oder ihr habt Israel vor euch. Immer. Dann Paulus. Er war der Mann, der das Heil praktisch von den Juden zu den Heiden brachte. Ganz praktisch. Römer 15, 18. Ich würde nicht wagen, etwas davon zu sagen, wenn ich Christus es durch mich gewirkt hätte, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in Kraft von Zeichen, Wundern, in Kraft des Heiligen Geistes. Diese Zeichen und Wunder, die Krankenheilungen, waren ein Teil der Zeichen. 2. Korinther 12, 12. Die Zeichen der Apostel. Das waren auch diese Krankenheilungen aus Apostelgeschichte 3. Das sind einfach Dinge, die man wissen muss, sonst kommt man in die Schwärmerei hinein. In Apostelgeschichte 14, 8 bis 10. Hier spielen sich dann diese Dinge ganz praktisch ab. Apostelgeschichte 14, 8 bis 10. Lystra, ein Mann, der gelähmt ist. Er sieht ihn, er heilt ihn. Das war zur Zeit der Apostel normal. Das ist zur Zeit, als Israel im Mittelpunkt des Heilsgeschehens stand, normal. Aber heute sind wir nicht mehr in der Zeit der Apostel. Wir sind nicht mehr in dem Zeitalter, wo Israel im Mittelpunkt steht. Wir sind mitten im Zeitalter der Gnade, mitten im Zeitalter der Heiden. Und jetzt ist eben die große Frage, was ist denn in der Zeit der Heiden? Was ist, wenn die Apostel nicht mehr leben? Wenn diese Zeit zu Ende geht, was passiert denn? ganz praktisch, heute, 1995. 2. Timotheus 4, Vers 20. Erastus blieb in Korinth. Trophimus ließ sich in Milet krank zurück. Dieser Mann, der mit dem Taschentuch heilen konnte, Paulus, dieser große Apostel der Heide, er kann am Schluss seinen Mitarbeiter nicht mehr heilen. Wisst ihr warum? Weil die Zeit der Apostel zu Ende geht. Er kann ihn nicht mehr heilen. Er muss ihn krank zurücklassen. Was würde Dr. Margis sagen? Wahrscheinlich, er hat gesündigt. Ich war mal dabei, wo ihn ein anderer Gläubige fragte, hat Hiob gesündigt? Hat er gesündigt? Ja, hat gesündigt. Hier ist die Zeit der Heiden. Er kann nicht mehr heilen. Er hat die Kräfte nicht mehr, die er am Anfang hatte, wo alles strahlend da war mit dem Taschentuch. Schweck. 1. Timotheus 5, 23. Trinke nicht mehr bloß Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deiner häufigen Krankheiten. Der Lieblingsjünger, des großen Apostel, hatte häufige Krankheiten. Und der große Apostel konnte sein Lieblingsjünger nicht heilen. Konnte er nicht. Was gibt er ihm? Ein Hausmittel. Er gibt ihm Medizin. Das ist auch der Grund, warum es legitim ist, zum Arzt zu gehen, warum es legitim ist, krankheitsdämmende Mittel zu geben. Das ist normal. Warum es legitim ist, Vitamine und ähnliche Dinge auf dem Missionsfeld zu verabreichen. Warum es aber auch legitim ist, wenn ein Gläubiger krank wird, dass er zum Arzt geht. Das ist schon normal. Das ist ganz normal. Paulus konnte ihn nicht heilen. 2. Korinther 12, unsere Stelle von vorher, ab 7, da sagt praktisch Paulus, er hat den Herrn gebetet, dass er die Krankheit wegnimmt, er nimmt sie nicht weg. Paulus hat sie gebraucht. Und wenn ein Gläubiger Krankheit braucht, jeder aus einem anderen Grund, wenn ein Gläubiger Krankheit braucht, dann kannst du beten, wie du willst, nimmt der Herr nicht weg, weil du sie brauchst. Ich bin heute Gott so dankbar für alle die Schmerzen, für alle diese Krankheiten, die ich hatte in der Zeit. Sonst wäre ich heute nicht hier, sonst wäre ich woanders, am ganz anderen Platz. Philipper 2, 25. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der euch als euer Gesandter und Diener meiner Not mit zu Hilfe kam, zu euch zu senden. Denn er hatte Verlangen nach euch allen, war bekümmert, weil er gehört hatte, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Und jetzt käme der heutige Schwärmer und würde sagen, und ich habe dem Geist der Krankheit geboten. Und was sagt die Bibel? Paulus sagt, aber Gott hat sich seiner erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit um die andere hätte. Das heißt, Gott akzeptiert hier das Leid des Paulus. Gott sagt, jawohl, ich sehe das wieder Paulus und heilt diesen Mann, auch dem Paulus zu lieb. Aber wiederum, das muss man ganz nüchtern sehen, jetzt hat Gott dasselbe gesehen, aber hätte Gott es anders gesehen, der Herr des Himmels und der Erde, dann wäre der Mann gestorben. Wer wagt es zu sagen, dass es nicht recht gewesen wäre, wenn er gestorben wäre? Das ist Gottes Souveränität. Er kann leben lassen, wenn er will, er kann sterben lassen, wenn er will. Er ist das Herr des Lebens. Aber hier sieht es Gott gleich. Gott hat auch das Gebet, vermutlich haben die gebetet, er hat das Gebet akzeptiert, sagt Gott. Er erhört das Gebet. Aber muss es nicht erhören. Gott hätte ihn genauso gut sterben lassen können. Es war das reine Erbarmen und die reine Gnade Gottes. Und das ist genau der entscheidende Punkt. In der heutigen Zeit heilt Gott, wenn er will. Ich habe zwei Fälle. Zwei Brüder. Ich kann nicht sagen, dass ich beide gleich liebe. Dem einen muss ich sagen, ich habe ihn gleich geliebt, weil er tot ist. Ich habe einen Bruder, einen jungen Mann, Familienvater, Magerkrebs. Gott greift auf Gebet der Gläubige hinein. Der Mann lebt immer noch, der hat keinen Krebs mehr. Er lebt mit seiner Familie, Gott hat ihn geheilt. Der zweite Bruder. schlagartig bricht Nierenkrebs aus. Der Mann ist so schnell gestorben und ich kann bloß eins sagen, Gott hat sich durch den Tod, das war ein Bruder bei uns in der Gemeinde, Gott hat sich durch den Tod dieses Mannes in unserer Stadt verherrlicht. Das ist das Evangelium durchgebrochen in die Öffentlichkeit. Da hätten wir noch, ich sage es mal, 10 Jahre missionieren können, wäre nicht einmal annähernd so viel passiert, was hier durch den Tod einer Person passiert ist, wo Gott einen Mann zu sich zurückgeholt hat, einen klar erlösten Mann. Und ich konnte nicht sagen, heilt ihn der Herr oder heilt ihn, ich wusste es nicht. Wir haben jetzt wieder eine Schwester, die todkrank ist, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Gott tut. Wenn es Gott gefällt, heilt er sie, wenn es Gott nicht gefällt, dann stirbt sie. Wenn es Gott gefällt, bleiben wir alle gesund. Wenn es Gott nicht gefällt, werden wir krank. Gott ist souverän. Unser Körper ist nicht erlöst. Ist nur die Hülse. Und je nachdem, was Gott mit uns vorhat, werden wir leben oder werden wir sterben. Dr. John Tsung ist eine der interessantesten Gestalten, die es jemals gab, wahrscheinlich auf dem Missionsfeld. Er war ein Mann, der nach Amerika ging, kam aus der Psychiatrie, war also ein Mensch, der die Tiefe auch durchleben musste. Ist dann nach Amerika gegangen, hat dann in Amerika große Erfolge erzielt, Doktortitel und große Dinge und kam hochdekoriert nach China zurück, steht an der Reling seines Schiffes und nimmt seine ganze Auszeichnungen und wirft sie ins Meer. Und dann steht das Empfangskomitee hier und sagt, wir empfangen und ehren Dr. Tsung, den großen Wissenschaftler, den großer hier Mann. Wisst ihr, was er zu ihnen gesagt hat? Vor euch steht John Tsung, der Evangelist. Dann hat er angefangen zu evangelisieren. Mitten im Krieg mit Japan. Dann sagten die Brüder, menschlich, John, geh nicht an die Front, du wirst sterben. So was er sagte. Solange ich den Auftrag von Gott habe, bin ich unsterblich. Und genauso ist passiert. Er ging mitten rein in die Front. Er hat seinen Auftrag von Gott ausgeführt. Dem ist nichts Geringste passiert. Um dann später, wo sein Auftrag vorbei war, an einer Krankheit zu sterben. Und das ist, was die Bibel lehrt. Sie lehrt ganz klar, der gesetzestreue Jude wurde nicht krank. Siehe Hiskia. Aber trotzdem hat Gott dann, wenn es ins Sterben ging, siehe Elisa, die Krankheit benutzt. Zur Zeit der Apostel und zur Zeit des Messias setzt Gott unter anderem die messianischen Zeichen ein, um Kranke zu heilen, als Zeichen. Und wo Krankheit ein Zeichen ist, da muss ich sie, kranke Heilung ein Zeichen ist, muss ich sie behandeln wie kranke Heilung. Nämlich als Zeichen. Dann ist die Heilung ein Zeichen. Und nicht um der Heilung willen, sondern um des Zeichens willen. Aber nach Hebräer 2, 3 und 4, wo es ja heißt, dass der Apostel die Zeichen hatte und der Messias, diesen zwei Gruppen war sie zugeordnet. Nach dieser Zeit ist Krankenheilung souverän in der Verfügungsgewalt Gottes. Wenn Gott uns heilen will, kann er uns heilen. Wenn Gott uns nicht heilen will, heilt er uns nicht. Wenn manche hingeht, so wie heute die Heilungspraxis ist, dieser flächendeckende Evangelisten, das ist nicht nur zum Teil Gotteslästerung, sondern ist das Gnadenloseste, was es gibt. Einem Menschen, dem Gott zum Beispiel die Krankheit gegeben hat, auch um ihn zum Beispiel zur Buße zu führen, um ihn durchzubringen, um ihn zu bereiten, dem ins Gesicht hinein zu sagen, zu Deutsch, der Herr heilt dich, und der Herr wird ihn nicht heilen, da wird nichts passieren. Guck dir mal an, wie die Wracks hinausgehen, die nicht aus dem Rollstuhl aufstehen können, weil es nicht der Wille Gottes ist. Hier ist mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, was man Menschen antut. Man zerstört ihn seelisch, weil man ihm Hoffnung gibt, wo Gott keine gibt. Und hier ist es wichtig, zurückzukehren zu dem biblischen Prinzip, das Paulus hatte. Leben wir, so leben wir dem Herrn, auch mit Krankheit. Sterben wir, wenn Gott will, dass ich sterbe, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Wisst ihr, dein Wille geschehe. Wie heilt dann Gott heute? Das ist eine wichtige Frage, wenn wir die Apostelgeschichte sehen. Wir können nicht nur hingehen und sagen, Apostelgeschichte 3, guck, der Tempel, jetzt gehen wir heute vor eine Kirche, das wäre das Gleiche, da ist irgendein gelähmter Mann, wir gebieten im Namen Jesu, der wird gesund, steht auf und dann evangelisieren wir. So wird es heute gemacht.
Die Bibel sagt ganz klar, es gibt praktisch vier Wege, eigentlich sind es nur drei. 1. Korinther 12, Vers 9. Das ist eine ganz seltsame Konstruktion. Also ich habe hier lang geknabbert, was hier gemeint ist. Das hat mich also tief bewegt. Man sagt immer, man redet von der Gabe der Krankenheilung. Hier steht auch was völlig anderes. Und zwar, hier steht, Gnadengaben der Heilungen, alles in der Mehrzahl. Und das würde bedeuten, dass Gott eine Krankenheilung geben kann, als Gnadengabe praktisch, als ein gnädiges Heimsuchen eines Menschen. Wo Gott zum Beispiel noch einen Plan hat, wo Gott jemand heilt, weil es in seinem Plan ist und dann wie eine Gnade, die er ihm auf andere Art und Weise schenken kann. Wie er ihn begnadigt oder ihm etwas gibt, so kann er ihm auch die Krankheit wegnehmen, wenn er will. Wie eine Gnadengabe, wo er ihn plötzlich gesund macht, um einen Dienst zum Beispiel zu tun. Punkt 1. Kann Gott tun, wenn er will. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich finde keine Bibelstelle, wo die Schrift sagt, dass solche Gabe jemand besitzt, dass er jetzt sagt, ich habe die Gabe der Krankenheilung, komm zu mir, ich lege dir die Hände auf, du wirst gesund. Finde ich nicht hier. Nirgends. Sondern Gnadengaben der Heilungen. Alles in der Mehrzahl. Folglich muss jede Heilung eine Gnadengabe sein. Dann Jakobus 5. Jakobus 5 ist eine gefährliche Stelle. Das müssen wir einfach nüchtern sehen. Wenn Jakobus 5 allgemeines Gemeingut der Gemeinde wäre, dürfte keiner krank sein. Dann würden wir heute alle unsere grippale Infekte, würden wir heute Abend noch behandeln. Indem einfach die Ältesten der Gemeinde kommen würden, würden alle mit Öl salben, wir würden über allen beten und es würden alle gesund werden, das steht hier. Aber es ist ein einfaches Zeugnis der Schrift. Und wenn man die Stelle näher so untersucht, sie hängt mit Krankheit zusammen. Ich wende die Stelle persönlich, ich kann das nicht anders vom Gewissen her, nur so an. Wenn ein Gläubiger heute zu mir kommt und sagt, komm zu mir, ist passiert, erst vor kurzem, komm zu mir als Ältester, bete mit mir, salbe mich mit Öl, dass ich gesund werde. Dann sage ich zu ihm, warum? Warum? Weil wenn ich komme, werden wir die Sünde bekennen. Du deine, ich meine. Wir werden Sünde bekennen. Wenn deine Krankheit vor der Sünde herrührt, dann wirst du auch geheilt. Wenn der Herr dir das Zeugnis gegeben hat, wenn du es im Herzen hast, dass deine Krankheit eine Folge von Sünde ist und du hebst die Sünde auf und du tust hier Buße und du hast die Gewissheit im Herzen, dass der Herr dich auch wieder gesund macht, dann kommen wir und beten mit dir. Wenn er aber nur kommt, weil er gesagt hat, oh, das ist gut, ich habe gelesen, Jakobus wird mir gesund, dann gehe ich nicht zu ihm. Weil es ein einfaches Zeugnis ist, da fehlt das Zweite, das Zeugnis des Gewissens. Hier müssen wir keusch sein von der Schrift her. Man kann es nicht verallgemeinern. Dann gäbe es keinen Kranken mehr in der Gemeinde. Das ist eine Sondersituation. Zum Beispiel lehren die anderen Apostel die gleiche Thematik nicht über Krankenheilung. Das ist eine Sondersituation. Ich muss genau sehen, was steht geschrieben. Hier ist scheinbar Krankheit aufgrund von Sünde. Und der Gläubige ruft, nicht die Älteste geht hin. Der Gläubige hat im Herzen die Gewissheit, ja, jetzt weiß ich, jetzt muss ich die Älteste rufen. Jetzt muss ich meine Sünde bekennen. Jetzt muss ich was in Ordnung bringen. Und dann ist auch gewiss, dann wird mich der Herr heilen und dann wird er geheilt. Wo das aber nicht ist, da können alle Ältesten dieser Welt kommen und können salben, solange sie wollen. Da wird nichts passieren, gar nichts. Wisst ihr, hier muss man aufpassen mit der Schwärmerei. Sehr keusch. Bevor ich zu jemand gehen würde, um zu salben, oder mit Salbe ist übrigens ein Mittel gewesen, ein Linderungsmittel, man könnte genauso gut jemand eine Schmerztablette geben heute, wäre genau das gleiche. Gleicher Effekt. Bevor ich das tun würde, würde ich also wirklich ganz genau prüfen, ist es berechtigt, darf ich von der Schrift her oder nicht. Das kann man nicht verallgemeinern. Und dann eben das, was der Paulus macht in 2. Korinther 12, 8. Ich habe den Herrn gebeten. Das ist das Mittel heute in Bezug auf Krankheit. Herr, wenn du mich gesund machen willst, dann heile mich. Und dann eben die Frage, warum? Musste Buße getan werden? Musste gedemütigt werden? Ging es unter durch? Ist Finsternis einschlag, dass man einfach prüft, warum? Sagt, Herr, wenn man sieht, dass ein Grund hat, heile mich. Wenn man aber nichts findet, wenn es keinen Grund gibt, man betet und bleibt trotzdem krank, wisst ihr, was man dann nur noch tun kann? Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Dann ist das ein Geheimnis Gottes, warum ich krank bin. Dann habe ich es zu akzeptieren, habe es zu tragen in der Kraft Gottes und daher kommen wir zum Ziele. Wenn man die Ursache aufhebt, und die Krankheit ist nur aufgrund von Ursachen entstanden, dann wird man auch gesund. Aber Prediger 3,3, und ich denke, es darf man nicht vergessen, was so alttestamentliche Grundsätze sind, die gelten auch für das Neue Testament. Es gibt hier Grundsätze Gottes, die sind eindeutig, dort heißt es, Töten hat seine Zeit, Heilen hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Da steht in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, steht Kairos, die göttliche Zeit. Das heißt, wenn Gott zum Beispiel, wie ich es erlebt habe, im eigenen Leib und im eigenen Körper, wenn Gott jemanden dämpfen muss, dass er in die bestimmte Spur bleibt, wo Gott ihn halten will, und das Ziel ist erreicht, dann kommt der Kairos Gottes, wo er die Krankheit heilt. Entweder sofort, indem er sie wegnimmt, oder indem er durch Ärzte eben das geschehen lässt. Wenn Gott Buße will und der Gläubige tut Buße, dann nimmt Gott die Krankheit weg. Eventuell durch ein Gebet wie Jakobus 5, aber eventuell auch so, sofort. Wenn jemand unter Finsternis Einfluss ist, der Okkultismus, und er tut Buße, durch das Blut des Lammes wird er gereinigt, befreit durch das vollkommene Opfer. Wenn der Jesus ihn frei macht aus der Finsternis, und er kommt aus diesem Einflussbereich raus, dann ist es möglich, dass er sofort gesund wird. Ist alles möglich. Aber eines ist uns klar, Geschwister, es kann Gläubige geben, die vollständig in Ordnung sind mit Gott, wo keine Sünde vorliegt und die trotzdem krank sind. Weil es der Wille Gottes ist. Es kann auch Krankheiten geben, wo wir erst in der Ewigkeit sehen werden, was eigentlich letztendlich der Hintergrund war. Wisst ihr, wir sind Sklave Jesu Christi. Ich glaube nicht, dass ein Sklave das Recht hat, den Herrn zu fragen, warum. Man kann fragen, warum, im Sinne von, dass man sagen will, ich will gehorsam sein, dass es vorwärts geht. Die Bibel sagt in Römer 12, begebet eure Leiber als Ganzopfer. Das ist, was Gott will. Auch mein Körper, der unter Umständen krank ist, als Opfer. Herr, wenn du willst, ich bin bereit, krank zu sein für dich. Ich bin bereit, gesund zu sein für dich. Ich bin bereit, an gefährliche Plätze zu gehen, unter Lebensgefahr, für dich. Ich bin auch bereit, daheim zu bleiben, für dich. Manche müssen einfach lernen zu akzeptieren, was Gott von ihnen will. Der eine muss gehen, der andere bleiben. Es ist ein Wechselspiel wie beim Körper. Ich muss nur rauskriegen, was will der Herr. Entscheidend ist auch bei der Krankenheilung, dass Gott sein Ziel mit mir und dir erreicht. Und etwas ist auch klar, wenn jemand durch Krankheitsnöte geht, ich kenne das von mir, ich bin verzweifelt, ich habe manchmal nicht mehr gewusst, was tun. Wenn man wirklich durch Krankheitsnöte geht, es gibt zwei große Bibelstellen, ich habe sie nicht einmal aufgeschrieben, die eine, oder beide nicht. 2. Korinther 1, Abvers 3, wo die Bibel sagt, Gott tröstet uns in Leiden, in Nöten, auf dass wir wiederum andere trösten können, die durch diese Leiden gehen. Es kann sein, Gott lässt dich auch krank werden, aus einem ganz einfachen Grund, dass du, weil du das erlebt hast, andere trösten kannst, wenn sie in Krankheit sind. Wie willst du jemanden trösten, wenn du nie krank warst? Kennt ihr das? Wenn heute jemand zu mir kommt, hat die gleiche Krankheit, die ich hatte, kann ich sagen, brauchst du mir nichts erzählen, ich weiß es. Ich weiß, wie es ist, wenn du denkst, dass man dir ein Messer in den Körper reinsteckt, wenn du dich windest vor Schmerzen. Und da muss man einfach akzeptieren, dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern im Himmel. Wiedergeboren ist der Geist, die Seele ist der Kampfplatz und das Elend ist der Körper. Im Fleisch sitzt nämlich auch unter anderem die Sünde. Guck und Offenbarung 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Es wird eine Stunde kommen, wo der Vater im Himmel, ist unfassbar, der immer unzugängliche Lichte wohnt, wo der Vater im Himmel persönlich den Gläubigen die Tränen abwischen wird. Ich möchte zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Ich denke, ihr kennt sie teilweise. Der alte Pastor Busch hat das erzählt, ich denke, er war ein Bergmann, ein lästerlicher Flucher. Ein Mann in der eigenen Kraft, im eigenen Saft. Und dann bricht im Bergwerk der Stolle zusammen, zertrümmert ihm das Rückgrat und er liegt da als Wrack auf dem Krankenbett. Und dann kamen die Brüder. Und die Brüder waren früher etwas mehr Männer wie heute, die waren nicht so zimperlich. Der Mann hat gesagt, ich will in keine Versammlung. Das hat ihn nicht gestört. Sie hat den Rollstuhl trotzdem mitgenommen. Sie haben einfach gegen seinen Willen mit in die Versammlung genommen. Wisst ihr, was dann passiert ist? Der Mann ging widerwillig mit. Aber im Lauf der Zeit hat er die Botschaft gehört vom Sünder Heiland, von dem, der das Blut vergossen hat, auch für seine Sünde, von der Erlösung durch Jesu Blut. Und dann kommt dieser Mann zum Glauben und Gott heilt ihn nicht, er bleibt im Rollstuhl. Am Ende seines Lebens besucht ihn der alte Pastor Busch und das erzählt er, wie sie miteinander diskutieren und miteinander sich austauschen. Und dann sagt dieser alte, kranke Bruder mit zerbrochenem Rückgrat zu ihm, Pastor Busch, ich bin Gott so dankbar, dass er mir das Rückgrat zerbrochen hat. Und dann begehrt sogar der alte Wilhelm Busch auf und sagt, das kannst du doch nicht sagen. Und dann sagt er doch, weißt du warum? Ich wäre nie gläubig geworden, wenn Gott mir nicht das Rückgrat zerbrochen hätte. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er gibt Krankheit, wenn er will, siehe auch Hiob 33, um einen Menschen zur Bekehrung zu führen. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Gott macht es, wie er will. Und hier kann man als wahrer Gläubiger nur etwas tun. Wir sind verpflichtet, wenn wir krank sind und wir haben Verdacht, ist es sicher nicht schlecht, wenn man die spezifische Ursache für Sünde kontrolliert. Und wenn nicht irgendwas und nicht irgendwas ist, findet man nichts, da braucht man auch nicht zu pingelig sein, kann man einfach hingehen wie ein kleines Kind, vertrauensvoll sind die Hände des Vaters im Himmel legen, den Dienst des Hohepriesters Jesus Christus in Anspruch zu nehmen und dann letztendlich zu sagen, dein Wille geschehe, ich bin Sklave Jesu Christi. Was du mit mir vorhast, wird akzeptiert. Wenn ein Gläubiger so vorgeht, wisst ihr, dann kann man auch mit Ruhe die Bibel lesen. Dann braucht man nicht nervös zu werden, wenn man Apostelgeschichte 3 liest und es passiert bei uns nichts Gleiches. Es wird nämlich nicht das Gleiche passieren. Wenn man plötzlich die heilsgeschichtliche Unterteilung der Bibel erkennt, dann kann man in Ruhe arbeiten. Dann ist man immer nur einem verantwortlich, ihm. Wisst ihr, und dann fällt man auch nicht mehr drauf rein, wenn jemand kommt und sagt, wir sind die Echte, wir haben die Zeichen. Wir sagen, nee, die Echte haben nicht die Zeichen. Die Zeichen hatten die Juden. Die Zeichen hatten die Apostel. In der Endzeit haben die Zeichen die Falschen, die Verführten. Aber die Echte, die haben die Hingabe. Die Echte sagen, leben wir, so leben wir dem Herrn. Die Echte sagen, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Die Echte sagen, der wird die Tränen abwischen. Dein Wille geschehe. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Das sind die Echten. Und wisst ihr, was das heißt für uns Gläubige? Man muss den Mut haben, sowas zu akzeptieren und auch demütig zu sein. Wenn so ein Schwärmer kommt, dass man ihm sagt, ich bin krank und ich freue mich sogar. Ich bin überzeugt, dass es richtig ist von Gott her in der Situation. Ich bin auch überzeugt, dass es richtig ist, zum Arzt zu gehen. Ich suche den Weg Gottes. Ich bin hier ein Mensch. Durch meinen Körper sehe ich immer wieder, dass ich erlösungsbedürftig bin. Durch meinen Körper werde ich erinnert, die Heimat ist im Himmel. Das sind die Heils- und Segenslinien. Wenn hier ein Mensch geht, da kommt die Seele zur Ruhe. Die Ruhe in Christus kommt dann. Die Ruhe, wo man seinem Opfer ruht von der Sünde. Die Ruhe, wo man ruht in seinen Umständen, egal was Gott gibt, ob es gut oder schlecht ist. Hiob sagt, haben wir das Gute genommen von Gott, sollten wir das Schlechte nicht auch nehmen? Und ich denke, hier ist ein Weg, den einfach der Gläubige konsequent gehen muss. Dann ist er ein wahrer Nachfolger des Lammes. Ich möchte noch beten. Und Herr Jesus, danke dir einfach von ganzem Herzen, dass du als das Lamm Gottes uns vorangegangen bist, auch durch alle Leiden, dass du uns in der Tiefe verstehst, aber dass in deinem Opfer die tiefe Reinigung von Sünde vorhanden ist und dass du, wenn du willst, uns auch heilen kannst. Aber so wie du gesagt hast, zum Vater im Himmel dein Wille geschehe, so möchte ich mir einfach auch beten, dass der Wille des Vaters in unserem Leben geschehe, dass wir deine Zucht und deine Zurechtbringungsmittel einfach mit willigem Herzen akzeptieren, auch bereit sind, heimzugehen, wenn du uns abrufst, aber auch bereit zu sein, im Glauben von dir zu erwarten, dass du uns gesund machst, wenn es wirklich dran ist, aber über allem geschehe dein Wille. Du bist der Herr und du sollst über uns Verfügungsgewalt haben, dass wir wirkliche Sklave Jesu Christi sind. Gib uns Gnade, auch im Bibellesen bei allem. das zu beachten, unsere Leben als Ganzopfer auf deinen Altar zu legen. Dafür danke ich dir. Amen.